Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Ist ja, wie du sagst, ist auch auf Werte trainiert, gell? Ist mal kleiner oder anders, denke ich, mein Gott, so viel Unterschied ist da nicht. Es mögen Nuancen sein, also gravierende wäre es, wenn es chinesische Werte wären. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es ja so, dass die dann bestimmen, in welche Richtung trainiert wird, was überhaupt im Fokus steht. Nicht? Wenn du jetzt sagst, es geht um Materialforschung, sage jetzt mal so salopp, es geht um Strömungslehre, es geht um Meteorologie, wenn es die Amerikaner nicht interessiert und wir greifen nur auf deren Ressourcen zu, dann werden wir diese Modelle halt einfach auch nicht haben. Wenn wir aber selber unsere eigenen Themen lösen wollen, unsere vielleicht auch lokalen, lokal, wenn man Europa als lokales bezeichnet, unsere Ansichten, was Energieversorgung angeht, etc. berücksichtigt haben will, dann muss man selber unsere eigenen Modelle trainieren mit unseren Daten, die auf unserem Kontinent entstanden sind, aus unserer Umgebung, aus unserer Gesellschaft, aus unserer Natur heraus.
Genau, ich gebe ein Beispiel, das auf Tirol super gut passt. Also ich habe ja jetzt in Wettersimulationen gearbeitet. Das ist Wahnsinn, wie weit man da mittlerweile kommt. Also global gesehen ist es mittlerweile so, dass die Deep Learning Methoden einfach besser sind wie alles, was es um Meere gibt. Und sagen wir wollen jetzt in Tirol ein Lawinenwarnsystem machen oder einfach ein neuronales Netz, also eine KI-basierte Lawinengefahrenmeldung. Bin ich überzeugt, dass das extrem gut funktionieren würde. Ist aber fast unmöglich, das zu trainieren, weil wir haben nicht Zugriff auf Modelle, wir haben wenig Zugriff auf Daten und so weiter und so fort. Und ein Amerikaner wird das wenig jucken, ein Lawinenwarnsystem für Tirol zu trainieren. Also ist es total schwierig, solche Sachen im großen Stil aufzusetzen. Und das ist genau was, wie du gesagt hast, also um hier kompetitiv zu sein, um die Sachen voranzutreiben, die für uns wichtig sind, unsere nicht nur Werte, sondern auch Probleme anzugehen, brauchen wir diese Zentren in Europa.
Mhm. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, bitte korrigiere mich. Also dieses NXAI ist ein Konsortium aus sehr namhaften und großen Industriebetrieben, die da Geld zusammengelegt haben auf gut Deutsch, um diese Infrastrukturen zu schaffen und das Wissen auch einzukaufen.
Genau.
Ah, cool. Und wer hat das initiiert? Ist das irgendwie öffentlich initiiert oder haben die sich selbst zusammengetan?
Also das initiiert ist von Sepp Hochreiter, der hat hier angefangen, was aufzustellen und ist in Kontakt getreten mit diversen Industriellen und mit Albert Ortig, jetzt der CEO, haben wir einen sehr namhaften letzten Industriellen sozusagen und dann gibt es natürlich die ganzen Sponsoren dahinter, die man sich ansehen kann. Und genau, also wie gesagt, wir haben hier in Linz dieses Glück, so einen Sepp Hochreiter zu haben, der sozusagen auf den die Leute hören, die wissen, dass da was dahinter ist. Und so hat das angefangen.
Ja, hochspannend. Also man sieht, es kann auch sehr viel aus privaten Antrieb passieren. Privat meine ich jetzt aber aus persönlichen, man muss nicht gleich mal in der staatlichen Institution dahinter stehen. Wirklich toll. Und der Sepp Hochreiter, der ist ja nach wie vor an der Johannes Kepler Universität, sehe ich es richtig.
Genau, ja. Das ist einer meiner Gründe, warum ich zurückgekommen bin,
Österreich. Ja, cool. Er hat offenbar viel richtig gemacht.
Ja.
Sehr gut. Ja, ich finde es spannend und vor allem sehr motivierend. Also von dem NXAI habe ich jetzt durch dich erfahren und finde es wirklich motivierend, dass wir solche Initiativen haben. Ich habe so nebenbei ein bisschen mitgeschaut, mein Schummelzettel, also das Internet dabei. Und aber ich sehe, dass die Pira Holding dabei ist, auch interessant. Auch spannend.
Genau.
Pira Holding, KTM gehört dazu und Husqvarna, Motorräder etc. Also klassische Industrie, ne?
Mhm. Genau, das ist so der Motor, der das Ganze ins Leben gerufen hat. Also
der Motor im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, richtig.
Ja. Wahnsinn, ja cool. Jetzt ohne, dass ich da jetzt zu viel aus dir herausleiere, was du mir vielleicht nicht erzählen darfst, aber was ist denn jetzt gerade so der aktuelle Trend, wo geht es gerade aktuell hin oder was ist eine aktuelle Herausforderung, was dich umtreibt, was dich beschäftigt oder was der nächste Durchbruch sein könnte? Hast du da irgendwas für uns?
Da könnte ich jetzt stundenlang reden.
Es
gibt natürlich verschiedenste Bereiche. Also wir alle kennen die Large Language Models, das ist der treibende Motor, aus vielen, vielen Gründen. Und das ist auch eines der Gründe, warum ich so froh bin, dass wir sowas in Linz trainieren, und zwar wirklich mit einer auf einer größeren GPU, so hier die Leute in Oxford mit den Ohren schlackern, wenn man das erzählt. Und also das muss man schon auch sagen. Und also das natürlich noch Größenordnungen davon entfernt oder eine Größenordnung davon entfernt, was die Großindustrie macht. Das ist natürlich die Sprachseite. Dann gibt es jetzt mittlerweile sehr viel generative AI, Bildgenerierung etc. etc. Das ist in den Medien und. Dann kann man aber auch wirklich von den Anwendungen reden. Und wenn ich speziell von mir rede, also was mich interessiert, sind so partikelbasierte Simulationen, wo ich glaube, dass das AI bald einen sehr großen Durchbruch haben wird. Vor allem, weil man Probleme simulieren kann, die man auf einmal in einer Größe simulieren kann, die klassisch nicht möglich sind. Was mich auch ganz, ganz stark beschäftigt, die Strömungsmechanik und alles, was damit verbunden ist. Ich war zum Beispiel gestern am UKAEA, also das ist das britische Atomenergie Authority, ist die Abkürzung, also die nukleare Fusion, also Kernfusion. Also Kernfusion bin ich ein großer Fan davon. Und da in dieser Kernfusion ist ein wahnsinniges Problem, dass die so komplex ist, dass die Simulationen einfach wirklich fast nicht möglich sind. Und die setzen halt extrem auf KI. Das ist eine dieser, im weitesten Sinne des Wortes, Strömungsmechaniken, wo ich glaube, dass KI gebraucht wird, um diese Probleme zu lösen, die sie haben. Und solche Probleme, da könnte man sozusagen eine Liste füllen. Also,
genau. Das heißt, ihr könntet die sein, die Kernfusion tatsächlich dann zukunftstauglich machen.
Wir werden sicher nicht mit einem, aber wir, KI spielt eine große Rolle, einfach aus dem heraus, dass das so viele Unbekannte sind in dieser gesamten Fusionsproblematik. Und je mehr man simulieren kann, desto mehr Verständnis kriegt man dann. Und dann ist es leichter, sozusagen den nächsten Reaktor so zu bauen, dass er wahrscheinlich möglichst viele Potenziale abdeckt, genau.
Jetzt mit meinen extremen Laien, die sind so keine Fusion, da haben wir ja auch Plasma und Strömungen und so, also da passt ja dein Modell wunderbar drauf.
Richtig,
ja. Ja, cool. Mach das spannend. Leute, mit so einem gescheiten Menschen reden wir. Es wird nicht lang dauern, dann erwischen wir den gar nicht mehr. Also haltet diesen Moment fest, speichert euch diese Folge am besten ab, weil wer weiß, ob wir jemals wieder mit Johannes einen Termin kriegen. Wahnsinn, cool. Gibt Engpässe, an denen ihr gerade steht oder wo es gerade hackt?
Ich glaube, also momentan ist man in der gesamten Szene in einer ganz komischen Phase. Also einerseits sind die ganzen Industriegiganten nicht mehr die Giganten, die sie mal waren. Das einfach, weil viele Leute rausgegangen sind, Startups gegründet haben. Teilweise zurück an die Universitäten gegangen sind, weil es richtig gute Startups gibt. Mittlerweile ist dieser Kampf um die GPUs extrem entfacht und alles basiert auf dieser einen Transformer-Technologie. Und sozusagen irgendwie hat man das Gefühl, die gesamte Branche wartet darauf, in what's next. Und jeder weiß irgendwie, das kommt jetzt sehr bald. Es passiert jetzt was, es tut sich was. Und es ist sehr spannend, das gerade zu beobachten, vor allem, wenn man die letzten 2 Jahre zurückdenkt, also vor allem bevor ChatGPT rausgekommen ist, war alles eigentlich sehr festgefahren und das hat einfach mit einem Paukenschlag alles verändert. Und ich würde sagen, keine Engpässe, sondern wenn ich jetzt raten müsste, was in einem halben Jahr sozusagen los ist, wäre es sehr schwierig, weil es so dynamisch ist.
Mhm. Ja, im Moment ist ja so, wenn man so von der wirtschaftlichen Seite wieder die Börsengeschehnisse anschaut, ARM verkündet, sie arbeiten an einem KI-Chip und schon geht ab die Post. ARM beobachtet ja deswegen, weil es ja auch einen gewissen Österreich-Tirol-Bezug hat mit Hermann Hauser. Ne? Die Magdalena Hauser, seine Nichte, ist ja mit Perry de QC unterwegs und habe jetzt eine richtige, ja, wohl Perry de QC, war auch schon bei mir im Interview und bringt mich gleich zur nächsten Frage. Wissen Sie, das jetzt reden wir von GPUs, CPUs und so weiter. Quantentechnologie, Quantenrechner kommen dann nur relativ wenig vor. Was ist, wenn die zwei zusammenkommen? KI und Quantum.
Ja, schauen wir mal, wie lange das dauert. Also, da würde ich sagen, das dauert schon, das ist schon noch ein ziemlicher Sprung.
Ist
also,
noch ein Weg, okay.
Ja, und die GPUs funktionieren schon ziemlich gut, muss ich sagen. Also, ich wäre natürlich einer der Ersten, der auf diese neue Technologie springt, aber dieser Ball liegt nicht bei mir.
Okay, okay. Und wie ist deine Einschätzung, einfach so ein Gefühl raus, wird es eher so sein, dass sich eben KI und Quantum mal treffen, oder ist es eher so, dass dann diese spezialisierten GPUs, IUs, oder wie man sie da nennen wird, auf den Markt kommen, die wirklich dann dedizierte Silizium-Chips sein, die für die KI optimiert sind?
Also was ich glaube, wo Quantentechnologie und KI die erste ganz große Überschneidung haben, ist in der Biochemie. Und zwar aus dem Grund, weil man so molekulare Simulationen einfach mit Quantenrechnen in gewisser Weise wahrscheinlich, also das ist einer der ersten Bereiche, wo Quantenrechner wirklich schneller sind und zuverlässiger. Und in diesem Bereich werden sie auch dann können sie extrem viele und extrem saubere Daten liefern. Und das wiederum ist natürlich das Öl für die KI. Das ist ein großer, bin ich nicht alleine, der das glaubt. Da setzt auch die Industrie viel drauf. Das braucht man nur schauen, wo ich in welchen Bereichen die letzten zwei Jahre war. Und ja, also das wäre mein sozusagen Best Guess, wenn ich einen machen müsste.
Okay. Spannend. Jetzt haben wir natürlich, wenn wir jetzt mal auf die gesellschaftliche Thematik reinkommen, haben wir an der KI zwei Kritikpunkte, die da meistens herumwabern. Und eigentlich sind es Ängste. Wie du schon gesagt hast, künstliche Intelligenz, ne? Das sind so diese Science-Fiction-Filmchen aus den 60er-Jahren, wenn wir da ausgegraben, die Computer übernehmen uns. Und andererseits auch der Energieverbrauch, der da reinfliegt. Wie sind da deine Reaktion drauf oder deine Meinung dazu?
Ja, also Energieverbrauch, ja. Generell, Klimaerwärmung und so ist ein Thema, beschäftigt mich auch wahnsinnig. Ist auch ein Grund, warum ich großer Fan von Nuclear Fusion bin, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Und ist natürlich auch, diese Rechenzentren brauchen viel Strom, braucht man nicht reden. Ich glaube aber nicht, dass wir das Klimaproblem sozusagen lösen, indem wir GPUs verbieten. Also das ist sicher nicht der hauptausschlagende Bereich, sondern ich glaube viel eher, dass wir dadurch einfach bessere Motoren entwickeln können, bessere, neutralere Brennstoffe, bessere Simulationen von Wetter etc. etc. Also ich glaube, indirekt amortisiert sich das vielfach. Aber Klimaerwärmung gesamt gesehen großes Thema, natürlich auch innerhalb der KI-Community. Und das zweite,
diese Befürchtung, nicht? Jetzt kommt die Intelligenz, die künstliche, die uns quasi überlegen ist und uns wegrationalisiert. Nicht? Also gibt es ja verschiedene Bilder, Matrix, immer noch mal die Batterien für diese künstliche Intelligenz, das braucht uns gar nicht mehr. Das sind ja so Schreckensbilder, die da aufgezeichnet werden. Oder vielleicht auch, wenn es jemand nicht ausspricht, insgeheim in sich trägt.
Ja, also da gibt es ganz viele Facetten. Ich meine, zum einen ist es einfach schwierig, weil KI per Definition einfach die menschliche Intelligenz angreift. Weil künstliche Intelligenz, und jetzt werden wir ersetzt durch Maschinen, was in gewisser Weise auch ein bisschen stimmt, aber ich mag das Wort nicht ersetzt, weil wo wird ein Mensch wirklich ersetzt? Er wird ergänzt. Und das kommt von Prozessen, wo zum Beispiel in der Medizin, wo einfach man eine zweite Meinung kriegt von einer Maschine, die 10 Millionen Röntgenbilder gesehen hat. Das kommt vom Wetter, wo man eine Maschine, die so viel Daten gesehen hat, die ein Mensch im ganzen Leben nicht sehen kann, etc. etc. Aber ersetzen per se ist schwierig, weil es sind die Menschen, die die Maschinen trainieren, es sind die Menschen, die die Daten aufbereiten, füttern, es sind die Menschen, die das auslesen, die das verwerten, etc. etc. Also ohne Mensch geht das nicht. Das ist dieses Zusammenspiel. Es ist einfach eine neue Technik, die ins Spiel kommt. Unglücklicherweise heißt diese Technik Intelligenz und deswegen menschliche Intelligenz und künstliche Intelligenz ist natürlich nahe, dass die eine Intelligenz intelligent ist wie die andere. Aber das stimmt nicht, weil es sind zwei verschiedene, total unterschiedliche, sich ergänzende Arten. Ich vergleiche das immer, wie der Mensch sozusagen angefangen hat zu fliegen, dann hat er ein Flugzeug gebaut. Ein Flugzeug und Vogel machen eigentlich auch das Gleiche. Sie fliegen von A nach B durch die Luft, aber die Technologie ist so anders, dass man auch nicht sagen kann, ein Flugzeug und ein Vogel, sozusagen Vögel werden Flugzeuge ersetzen oder Flugzeuge ersetzen Vögel. Das ist ganz wichtig. Und zum anderen, das möchte ich nochmal betonen, ich glaube, man muss das schon auch europäisch sehen und dieses Thema Werte ist glaube ich, ganz wichtig. Also amerikanische und chinesische Werte, wir wollen nicht nur von denen abhängig sein, wir müssen es eigentlich schaffen und hier in Europa zu wappnen und das Wappnen kann nicht nur sein, dass wir den KI-Akt haben, der sozusagen sagt, was wir nicht dürfen. Was wir brauchen, ist die Möglichkeit, diese Modelle zu bauen, diese großen Modelle zu trainieren, diese Modelle anzuwenden und diese Modelle auf unsere Probleme zu setzen. Das ist meiner Meinung nach eines der wichtigen Probleme, die auch in der Politik nicht oft angesprochen werden.
Ja, ja. Und sagt jemand, der jahrelang in einer US-Company gearbeitet hat, also nochmal dazu sagen, ja. Du kennst es ja vorhin von der Innenansicht.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.